In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 12. Mai 2022. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Themenüberblick. Frauenstreik in Freiburg. Freiburger Polizeiboss Semling im Hauptausschuss. Sommerzeit, Winterzeit, um 9 zur Schule ist besser. Windenergie im Südwesten ist Schlusslicht. Heute ist Streiktag, und zwar der Sozial- und Erziehungsdienste, sprich alles, was irgendwie mit Care-Arbeit zu tun hat. Und ich bin jetzt verbunden mit Mona. Hallo Mona.
Ja, hallo.
Ihr macht da irgendwie mit. Irgendwie heißt, ihr seid vom Frauenstreik. Und kannst du mir das irgendwie jetzt mal kurz erläutern?
Ja, ich bin vom Feministischen und Frauenstreik Freiburg. Wir sind eine Freiburger Gruppe, die sich der bundesweiten Frauenstreikbewegung angegliedert hat. Und hier vor Ort in Freiburg sind wir Mitglied oder auch Teil des Soli-Bündnisses, des SOE, oder innerhalb des Streiks SOE, und sind gleichzeitig auch in enger Zusammenarbeit mit Verdi und der GIW.
Verdi macht ja heute im Prinzip Streik. Im Prinzip Streik heißt für Sozial- und Erziehungsdienste. Wie ist denn euer Streik? Wie seid ihr denn hierzu aufgebaut?
Ja, Streik ist bei uns zentral. Es geht uns eben wirklich darum, zu einem feministischen Generalstreik aufzurufen. Also wir sind zum einen in enger Zusammenarbeit mit Verdi, was diesen Tarifstreik angeht im Sozial- und Erziehungsdienst. Unterstützen Verdi hier auch ganz explizit in der Mobilisierung, in der Weitergabe der Informationen. Gleichzeitig haben wir aber auch nochmal einen spezifischen Fokus auf das Thema politischer Streik beziehungsweise Generalstreik. Und wir rufen explizit Frauen und queere Personen dazu auf, am 12. Mai, also heute, auf die Straße zu kommen, ihre Arbeit niederzulegen, sei das jetzt im entlohnten Bereich oder im unentlohnten Care-Bereich, also zu Hause. Diese Arbeit wirklich niederzulegen, zu streiken und mit uns auf die Straße zu gehen und ein politisches Signal zu setzen, dass die Art und Weise, wie Care-Arbeit, Fürsorgearbeit momentan aufgeteilt ist, zwischen den Geschlechtern, aber auch ganz grundsätzlich gesellschaftlich, dass das nicht in Ordnung ist und dass sich da grundlegend was verändern muss. Also wir wollen wirklich weg von einer Profitwirtschaft, allen voran sieht man das eben im Pflegebereich, aber auch in Kitas oder in anderen sozialen Bereichen. Und wir wollen hin wirklich zu einer Arbeit, die die Sorge in den Mittelpunkt stellt und wo es wirklich um die Menschen an sich geht.
Nun ist das Ganze nicht so leicht. Das heißt, falls zum Beispiel mehr Männer hier in diese Pflegeberufe hineingehen würden, würde sich ja erst einmal nichts ändern. Man müsste also praktisch, ihr versucht praktisch, das Verhältnis zwischen den Pflegeberufen und zum Beispiel den Ingenieurberufen dahingehend zu ändern, dass als Teilbereich praktisch die Löhne, sagen wir mal so, gleich sind.
Ja, genau. Das ist ein Teil. Also uns geht es ganz klar um eine finanzielle Aufwertung oder Besserstellung. Also dass diese gerade sozialen und pflegerischen Berufe wirklich eine finanzielle Aufwertung erfahren. Das ist aber nicht das Einzige. Also uns geht es wirklich auch darum, Arbeitsbedingungen zu verbessern in dem Bereich. Dadurch steigt auch die Attraktivität dieser Berufe. Und gleichzeitig muss natürlich auch eine Entlastung irgendwie stattfinden. Also aktuell sind viele Kolleginnen im sozialen Erziehungsdienst total überlastet, wissen nicht, wie sie ihre tagtägliche Arbeit auf eine qualitativ adäquate Art und Weise gewährleisten können. Und deswegen muss da eben ganz viel an finanzieller, aber auch anderer materieller Wertschätzung stattfinden. Nun ist das natürlich ein Thema, das ist nicht einfach nur auf den entlohnten Sektor beschränkt. Das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle im Privaten, in den häuslichen, in dem häuslichen Bereich. Und ja, das wollen wir eben auch explizit fokussieren und sagen, okay, wie sieht's denn eigentlich bei uns, bei euch zu Hause aus? Wer macht immer noch die meiste Fürsorgearbeit und ist das eigentlich gerecht? Also ist es gerechtfertigt, wenn beide Geschlechter gleichermaßen, egal ob sie jetzt arbeiten sind oder nicht, aber wenn da eigentlich immer nur eine Person vor allen Dingen in der Pflicht ist, wenn es jetzt um Kindererziehung, Pflege, Hausarbeit und so weiter geht, oder müsste das nicht eigentlich auch neu organisiert werden und auch nach gesellschaftlichen Lösungsvorschlägen gesucht werden, wie eben tatsächlich Fürsorgearbeit und Pflege grundsätzlich anders und besser organisiert werden kann.
Das ist natürlich eine Sache, die weit über den heutigen Tag hinausgeht. Ihr habt ja auch hier entsprechend von Generalstreik geredet. Wie wird es abgehen? Das heißt, wie werdet ihr den Tag für euch zumindest gestalten?
Ja, wir sind natürlich mit dabei bei der Kundgebung von Verdi am Platz der Alten Synagoge heute. Und wir werden natürlich auch die Kundgebung und die Demonstrationen auch tatkräftig unterstützen und ja, einfach wirklich die Kolleginnen, viele von uns arbeiten selbst im Sozialen und Erziehungsdienst, da auch wirklich Hand in Hand unterstützen. Jetzt ist es aber auch so, das ist natürlich nur ein Tag, das ist ein Streiktag innerhalb dieser Tarifverhandlungen des Sozialen Erziehungsdienstes. Und unser Ziel ist langfristig eben wirklich am Aufbau eines politischen Streikrechts auch zu arbeiten. Also ähnlich wie die Klimastreikbewegung möchten wir dieses Mittel des Streiks langfristig nutzbar machen und einfach irgendwie dadurch politisch auch etwas in die Gänge setzen und politische Forderungen nochmal eine stärkere Wirkkraft und einen stärkeren Druck entfalten lassen.
Euch trifft man auf jeden Fall heute, aber wo trifft man euch sonst, wenn man heute keine Zeit hat?
Ja, wir treffen uns einmal im Monat. Natürlich, also wir haben immer offene Treffen einmal im Monat. Darüber hinaus treffen wir uns noch regelmäßig an anderen Terminen, aber die offenen Treffen finden immer statt am 8. eines Monats um 19 Uhr, meistens in der Basler 8. Also interessierte Frauen und queere Personen können sich gerne mal da anschließen und bei uns reinschauen. Wir sind immer offen und interessiert an neuen Personen. Und ansonsten sind wir auch über das Jahr verteilt immer wieder an verschiedenen Aktionen und ob das jetzt tariflich ist oder an irgendwelchen anderen besonderen Tagen auf der Straße unterwegs. Jetzt war auch wieder 1. Mai, da waren wir auch mit dabei bei der Demo, aber auch bei diesen Infoständen. Und ja, freuen uns da auf jeden Fall mit Teil der Freiburger Landschaft zu sein, der politischen Landschaft.
Auf jeden Fall, ihr seid zu erreichen, nehme ich an, wenn man euch googelt auch unter Frauenstreik Freiburg und dann wird schon was rauskommen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Lina Wiemer-Schialowitz zur Politrandale des Freiburger Polizeiboss Semling. Im Hauptausschuss am 9.5. Die freizeitlichen Hetzjagden einzelner seiner Polizisten mit einem Hauptkommissar als Motor gegen einen einzelnen Antifaschisten in 21 oder die teilweise Aussetzung von Strafverfolgung von Taten des rechten Milieus im Zusammenhang mit den Querdenkeraktionen, mangels Aufklärung in 2021, dies waren sicherlich nicht die Themen des Freiburger Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Südbaden, Franz Semling. Stattdessen agitierte Semling in einem für Beobachter nur als schnarrend hörbaren Kasernenhofton als politische Partei für CDU, Freie Wähler und AfD und auch manchen Order-Fans aus der SPD gegenüber den Mehrheit der Gemeinderäte, die den Gemeindevollzugsdienst eingefroren bzw. gekürzt haben. Hören wir noch einmal einen für seine Verhältnisse super kurzen Ausschnitt des in 1,5 Stunden agitierenden Polizeipräsidenten aus dem Haupt- und Finanzausschuss.
Aber Ihre Polizei war bereit, bei der Aufstockung des Vollzugsdienstes zu unterstützen. Die Stadt, das haben wir gerne gemacht. Meine Organisation hat 1.400 Mannstunden, 1.400 Mann- und Frau-Stunden in die Hand genommen, das haben wir gern gemacht, um den Vollzugsdienst in Freiburg in die Lage zu versetzen, aus unserer Sicht besser zu sein als viele andere Vollzugsdienste. In dieser Zeit der politischen Diskussion haben wir in Freiburg Versammlungslagen mit Corona-Bezug an der Spitze in Baden-Württemberg. Wir haben an Samstagen 600 Mann-Frau eingesetzt, davon die Hälfte des Polizeipräsidiums. Wir hatten über 400 Einsatzlagen an Montagen. 400 Mann-Frau eingesetzt, davon auch die Hälfte vom Polizeipräsidium. Und wir hatten im Sommer 2021 eine Verfügbarkeit des Vollzugsdienstes. Ich habe das nicht hundertprozentig valide, deswegen nenne ich eine Range, die 30 oder 25-40% geringer war als in den Vorjahren. Heißt, die Polizei hat unter Priorisierungsgesichtspunkten auch Lärmbelästigung bekämpft, hat sich auch um Ordnungsstörungen gekümmert, weil der Vollzugsdienst das gemacht hat, zu was er in der Lage war, vor allen Dingen in der Stadt Freiburg. Ergebnis? Ich bin unzufrieden mit 2021. Die Polizei ist unzufrieden mit 2021. Wir glauben auch, die Bürger sind unzufrieden, dass wir wieder die rote Laterne tragen. Wir glauben auch, die Bürger sind unzufrieden, so höre ich das auf jeden Fall, aus dem Bereich Moosweier und Seepark mit den Ordnungsstörungen. Wie die Mandatsträger sich fühlen, können die Mandatsträger vielleicht noch was sagen.
Am Rande des vierten Bau- und Umweltausschuss und Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, befragte ich Lina Wiemer-Scherlewitz zu diesem Auftritt von Semling.
Eineinhalb Stunden Erörterung der polizeilichen Kriminalstatistik im Hauptausschuss. Der Polizeipräsident als Advokat für eine intensivere Ordnungspolitik in Freiburg, Aufstockung, harte Kritik am Gemeinderat. Ist das die Aufgabe des Polizeipräsidenten?
Und wenn er das als seine Aufgabe versteht, kann er das so machen. Kommt bei uns natürlich nur so mäßig an, beziehungsweise extrem schlecht. Was ich total interessant finde, ist, wir fordern ja immer, gerade im Sozialbereich, im Kulturbereich, neue Stellen und streiten lange und hart für eine Aufstockung um halbe Stellen, wo es um 20, 30, 40.000 Euro geht. Aber nur beim Thema Sicherheit und Ordnung kommt die CDU-Fraktion zum Beispiel darauf zu sagen, wir brauchen mehr VD. Und da sind wir einfach nicht dabei, weil wenn man sich die Statistiken anguckt zur PKS, dann ist eigentlich relativ klar, dass eine Aufstockung von vom VD nicht dazu beiträgt, dass die Zahlen in bestimmten Bereichen besser werden. Der hat da einfach relativ wenig Einfluss. Unsere Haltung ist da klar, ob wir jetzt anderthalb Stunden diskutieren oder fünf Minuten.
Die Ordnungslage wird ja nun dramatisch geschildert, insbesondere im Sommer am Seepark, die Lärmbelästigung sei unerträglichst etc. Da könnte doch ein Ordnungsdienst was leisten? Fragezeichen?
Ja, könnte er. Also erstmal ist ja, glaube ich, die Problematik, dass es seit ein paar Jahren quasi diese neuen technischen Möglichkeiten mit diesen Boxen gibt. Die gab es einfach vor 10 Jahren noch nicht. Ich glaube schon, dass man damit irgendwie umgehen muss. Das ist auch Aufgabe der Polizei. Dann sollen sie da meinetwegen mehr Streifen hinschicken. Das ist aber, glaube ich, nichts, was wir jetzt als Fraktion irgendwie maßgeblich vorantreiben. Das machen andere Fraktionen. Wir würden uns eher darum kümmern, dass tatsächlich im Bereich sexuelle Gewalt, dass da mehr passiert, dass die entsprechenden Beratungsstellen gestärkt werden und eben nicht die Polizei oder ein Vollzugsdienst.
Insgesamt kann man ja sagen, dass es ja ganz interessanterweise im öffentlichen Raum schwere Delikte zurückgegangen sind. Musste er ja sogar eingestehen, trotz eines allgemeinen Anstiegs und die Bevölkerung, die das so schlimm wahrnimmt. Der Polizeipräsident als Advokat der Bevölkerung?
Er ist Advokat eines Teils der Bevölkerung, vielleicht auch nur eines kleinen Teils oder wie auch immer. Das kann er so sehen, wie er das möchte. Interessant ist ja vor allem, dass es Argumente im Gemeinderat gibt, die sagen, die Freiburger Bevölkerung könne nachts nicht mehr schlafen. Das war auch tatsächlich ein Zitat von Johannes Kröger von den Freien Wählern. Und da kann man aus unserer Sicht nur lachen. Die Leute in Freiburg können nachts ruhig schlafen. Und wenn sie nicht ruhig schlafen können, dann liegt es eher an zu hohen Mieten oder tatsächlich an der Gefahr, der vor allem Frauen ausgesetzt sind, dass sie von ihrem Partner Gewalt angedroht bekommen.
Gut, dann danke ich Ihnen erstmal.
Einen weiteren O-Ton der Agitation des Polizei, Präsidium Freiburg-Chefs hört ihr im Übrigen in einem Bericht zum 5. HFA am 9.5.2022.
Wie Schüler und Lehrer der Freien Waldorfschule St. Georgen einen späteren Schulstart am Morgen fänden, hört ihr hier jetzt.
Morgens unausgeschlafen zu sein, hat viele verschiedene Folgen auf uns, die teilweise auch nur unterbewusst auftreten, uns aber trotzdem den ganzen Tag über einschränken, wie zum Beispiel eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Konzentrations- und Ausdauerstörung sowie Reizbarkeit, schlechte Laune und bei längerer Zeit des Schlafmangels können auch Depressionen oder körperliche Erkrankungen möglich sein. Studien beweisen, dass das frühe Aufstehen für viele Jugendliche eine Qual ist und 70-80% der SchülerInnen morgens übermüdet zum Unterricht erscheinen. Einige Schulen haben bereits verschiedene Systeme eingeführt, die den späteren Start in die Schule ermöglichen. Aber warum ist das nicht auch bei uns so und was denkt ihr darüber?
Wie ist es für dich als Schüler, immer morgens um 8 Uhr in der Schule sein zu müssen?
Manchmal gut, manchmal schlecht, eher immer schlecht, so, weil man einfach mehr Schlaf braucht und es viel außerhalb der Schule zu tun gibt und darum man spät ins Bett geht und dann...
Wie glaubst du, würde es dir damit gehen, wenn du immer erst um 9 in die Schule kommen müsstest?
Sehr gut, 9 ist eine gute Zeit, um in der Schule auftauchen zu müssen.
Würdest du aber auch die Stunde am Nachmittag, die du dann länger bleiben müsstest, weil die muss ja irgendwo hin, würdest du die in Kauf nehmen oder dann doch nicht?
Ja, doch, die würde ich dann in Kauf nehmen müssen.
Ja, ziemlich stressig, weil meistens komme ich nicht wirklich aus dem Bett raus und meistens pennt man dann halt im Unterricht ein und passt eigentlich eh nicht auf. Also schon ziemlich entspannter, aber dann müsste man natürlich halt auch immer länger in der Schule bleiben. Weiß nicht, was ich besser finden würde, aber so 8:30 finde ich, glaube ich, ganz gut.
Also es ist halt ja schon immer so und deswegen ist es eigentlich normal, aber man ist meistens schon müde noch. Es wäre natürlich schon cool, wenn man dann länger schlafen kann. Aber andererseits müsste man wahrscheinlich dann noch länger in der Schule sein. Dann lieber doch nicht.
So, es dürfte ein bisschen später sein, aber es geht. Schule und es wäre dann... Also...
Dann lieber doch nicht.
Ja, ich glaube schon.
Schwierig, weil ich nicht immer ganz ausschlafen kann. Ich nicht genug Schlaf habe und mich dann nicht so gut konzentrieren kann in der Schule. Gibt viele Vorteile, auch ein paar vielleicht Nachteile, aber eher die Vorteile, weil man halt dann besser ausgeschlafen ist und besser lernen kann, meiner Meinung nach. Ich denke mal schon, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn es dann praktisch so ist, aber...
Ich finde es schon, also ich würde gerne so um 8:30 oder später in die Schule kommen, aber ich würde jetzt auch nicht gerne nachmittags irgendwie noch länger Schule haben dadurch.
Also ich habe kein Problem damit eigentlich. Also mir macht es nichts aus, so früh aufzustehen, das wirkt schwer, vor allem tut es mir nicht.
Okay.
Also ich würde eher um 8 sagen, weil ich finde es nicht so gut, wenn man dann doch eine Stunde länger Unterricht hat. Dann.
So, es geht.
Naja, ich find's besser, wenn es um 9 wäre.
Ja, genau.
Ja, ich eher nicht, weil dann um 9 dann fängt der oder hört eine Stunde später auf. Und dann, wenn manche Hobbys haben, zum Beispiel, ich habe auch Hobbys, zum Beispiel Hip-Hop und so, dann kann ich das Hip-Hop nicht mehr machen und schwimmen auch nicht mehr. Und man hat dann auch mittags halt weniger Zeit.
Auch manchmal, man könnte auch manche Tage um 8 anfangen und manche Tage um 9.
Oh, das wäre dann so entspannt, dann weiß man ja, gut, morgen fängt die Schule um 9 an und übermorgen um 8.
Drängend, weil es zu früh.
Ach so, ich finde es tatsächlich okay, weil wir sonst viel später aus hätten.
Ich fände es besser, doch würde ich in Kauf nehmen.
Dankeschön.
Ja, ich finde es anstrengend. Ich glaube, so eine halbe Stunde später wäre schon geil, aber inzwischen habe ich mich schon daran gewöhnt. Ich glaube, morgens würde es mir besser gehen, weil es angenehmer wäre, kann mich besser konzentrieren, aber dann wäre es halt nachmittags länger, das wäre auch nicht so geil. Ja, ich meine, von 1 bis 2 ist jetzt auch nicht so viel, würde ich schon in Kauf nehmen.
Dankeschön. Wie ist es für Sie als Lehrer, immer um 8 Uhr in der Schule sein zu müssen?
Ich finde das für mich ganz okay, zumal ich lieber früher arbeite und je später man beginnt, desto länger dauert es dann auch am Tag.
Wie wäre es für Sie, wenn die Schule erst um 9 beginnen würde?
Dann müsste ich mich umstellen, natürlich mit allem. Ich bin eher ein Frühaufsteher, das heißt, ich müsste die Zeit am Anfang dann irgendwie anders nutzen, um dann länger zu arbeiten. Und die Vorbereitung auf den nächsten Tag steht ja immer für den Lehrer immer noch an, nicht? Also wenn wir aus der Schule gehen, und dann wird das manchmal abends ein bisschen später.
Also das geht, weil ich wohne relativ nah an der Schule, aber naja, ich muss auch nicht immer um 8 da sein, sondern ich kann auch oft um 10 da sein, weil ich ja Fachlehrerin bin. Und wenn ich dann aber um 8 da sein muss, dann fällt mir das ehrlich gesagt schon manchmal ein bisschen schwer. Ja, also ich finde das für die Jugendlichen zum Teil nicht schlecht. Aber man muss dann ja einfach wissen, dass sich dann auch das nach hinten heraus verschiebt und dann eben entsprechend am Nachmittag länger sein wird wahrscheinlich. Also das müsste ich mir ehrlich gesagt ein bisschen genauer noch überlegen, Pro und Contra und so. Vielleicht kann man ja auch erstmal mit einer halben Stunde anfangen. Das fände ich, glaube ich, nicht schlecht, so eine halbe Stunde später mal auszuprobieren oder mal so ein Probejahr zu machen und mal zu gucken, wie das geht.
Ja, da ich einen längeren Fahrweg habe, also ich komme von Kirchzarten, ist das für mich tatsächlich anstrengend, zumal meine eigenen Kinder in der Viere auf die Schule gehen und einen späteren Schulbeginn haben, sodass ich dann vor den Kindern aus dem Haus muss. Ich gehe morgens um 7 auf den Zug und fände es tatsächlich angenehmer, erst um 7:30 zum Beispiel auf den Zug zu müssen. Dann könnte ich noch in Ruhe frühstücken. 9 fände ich jetzt relativ spät. 8:30, so wie das jetzt zum Beispiel in der Viere in der Schule ist, finde ich eigentlich ganz angenehm. Man muss natürlich dann im Bewusstsein haben, dass sich, wenn man so einen Schulbeginn verschiebt, dann ja alles nach hinten verschiebt, auch dann dementsprechend die Mittagspause. Oder man muss halt den ganzen Stundenplan sozusagen umstellen. Ich würde es dann eigentlich eher so machen, dass ich eine richtig reguläre Mittagspause etabliere zu einer guten Mittagessenszeit, zum Beispiel um 1, und dann dafür häufiger und auch vielleicht schon in einem früheren Alter Nachmittagsunterricht für 1-2 Stunden.
Also ich komme gerne früh in die Schule. So, es gibt ja den Spruch, Early Bird Catches the Rye. Ich komme von Staufen und es ist auch ein bisschen ein Fahrweg, 20 Minuten, aber ich mache es mir ganz gemütlich. Ich bereite meinen Kaffee zu Hause vor und mein Frühstücksvesper und dann mache ich das im Auto und komme dann hier an, wenn die Vögel zwitschern, steige aus dem Auto aus und habe hier auch noch immer ein bisschen Ruhe, anzukommen und das Klassenzimmer noch herzurichten. Also ich mag das ganz gern. Vor allem bin ich dann auch wieder relativ früh fertig mit meiner Arbeit und habe Zeit für andere Schulangelegenheiten. Also 9 Uhr finde ich tatsächlich für insgesamt, jetzt nicht für mich jetzt persönlich, ist es eine, würde ich die Frage zurückstellen, aber insgesamt finde ich sehr spät, weil ich auch wahrnehme, dass die Kinder gerade zwischen 8 und 9 sehr wachsam sind. In meiner Klassenstufe, 4. Klasse vor allem. Ja, das würde ich natürlich dann in Kauf nehmen, wobei ich auch finde, dass die Kinder und auch ich selber einfach ein regelmäßiges Mittagessen brauchen, um den Tag gut durch den Tag zu kommen. Also eine halbe Stunde später, denke ich, wäre kein Problem, aber eine ganze Stunde, glaube ich, wenn die Kinder dann erst um 1:30 essen oder um 2, ist mir selber schon zu spät und für die Kinder finde ich es auch nicht ganz hygienisch.
Kretschmann bremst Erneuerbare effektiver als Mappus. Baden-Württemberg weist von allen Bundesländern bislang am wenigsten Flächen für Windenergie aus. Wie wir schon 2014 und 2015 berichteten, bremst die vom pseudogrünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann seit 2011 geführte baden-württembergische Landesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien effektiver als seine sogenannten schwarzen Amtsvorgänger Erwin Teufel, Günther Oettinger und Stefan Mappus. Und so ist es kein Wunder, dass er bei der reaktionären und antiökologisch geprägten ökonomischen Führung des Ländles äußerst beliebt ist. Nach über 10 Jahren ist nun auch der breiten Öffentlichkeit nicht mehr zu verbergen, dass Baden-Württemberg beim Verhindern von Windkraftanlagen im Vergleich der 16 Bundesländer führend ist. Eine aktuelle Erhebung ergab, dass keines der 16 Bundesländer das in Sonntagsreden gerne und häufig propagierte Ziel von 2% der Fläche für Windkraftanlagen erreicht hat. Nur 3 Bundesländer haben mehr als 1,8% erreicht. Schleswig-Holstein, 1,95, Hessen 1,90 und das Saarland 1,82. Baden-Württemberg liegt hingegen bei 0,2%. Auf Platz 4 findet sich Brandenburg 1,4, darauf folgen NRW 1,2, Sachsen-Anhalt 1,08, Rheinland-Pfalz 1,01, Bayern 0,69 und Thüringen 0,4%. Das im baden-württembergischen Koalitionsvertrag von 2011 proklamierte Ausbauziel von 10% Windenergie an der Stromerzeugung bis 2020 war nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben stand. Schon damals war leicht vorherzusagen, dass diese klägliche Zielvorgabe bei weitem verfehlt werden sollte. In Sachsen-Anhalt, ebenfalls einem Binnenland, konnte hingegen im Jahr 2011 bereits ein Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von über 40% durchgesetzt werden. Angeblich ist der Ausbau des Ökostroms aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biogas eines der vorrangigen Ziele der Ampelregierung im Bund, um Klimaziele zu erreichen und weniger abhängig von fossilen Energien wie russischem Gas zu werden. Im Jahr 2021 lag der Anteil an der Stromproduktion bei rund 42%. Bei der bislang erkennbaren Politik der Ampelregierung zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab, dass das Wachstum der Erneuerbaren noch langsamer vorankommt als in den 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel.
Eine kleine Nachricht am Schluss. Grün-Schwarz reagiert auf den Rückstand beim Ausbau der Windkraft. Baden-Württemberg schafft das Recht auf Widerspruch bei der Genehmigung von Windrädern größtenteils ab. Grüne und CDU stimmten am Mittwoch im Landtag für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Die SPD stimmte geschlossen dafür. FDP und AfD argumentierten, dass künftig Bürger beim Bau von Windrädern übergangen würden und votierten dagegen. Im Herbst sollen die Pläne in Kraft treten. Betroffen sind Windanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern. Der Klageweg bleibt jedoch bestehen. Grüne und CDU wollen die Zeit für Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen von derzeit 7 Jahren mindestens halbieren. Zwischen 2016 und 2021 waren 645 Widerspruchsverfahren zu Windkrafträdern bei den Regierungspräsidien anhängig. Ein solches Verfahren dauert im Schnitt etwa 1 Jahr. Die grün-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich den Bau von 1000 Windrädern vorgenommen. Im ersten Quartal 2022 gingen jedoch gerade 3 Windräder an den Start. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 12. Mai 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!